So, herzlich willkommen bei Def Radio. Wie immer ein bisschen spät. Es ist jetzt 13.25 Uhr. Im Studio sind der Michael, der Benny.
Morgen.
Und ich, der Mev. Hallo, guten Morgen. Das Thema heute ist Public Distributed Computing, also verteiltes Arbeiten, Distributed Netz, Safety at Home und solche Themen. Wir wollen euch natürlich da ein bisschen einführen, was es gibt, welche Probleme auf euch warten, wenn ihr sowas machen wollt und so weiter und so fort. Es gibt sicher auch ein paar lustige Anekdoten, gehe ich mal davon aus. Und dann, falls ihr einen Computer zu Hause habt und der noch nicht an ist, dann kommt am besten bei uns in den Chat. Ihr könnt euch auch anrufen oder euch in den Stream hören oder sonst irgendwas tun. Alle nötigen Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Das ist die www.devradio.de. Dev schreibt man mit V. www.devradio.de. Und die Musik heute ist elektronisch. Die kommt von mir, die habe ich aus diversesten Quellen rausgesucht, die ich alle vergessen habe jetzt. Eine habe ich noch in Erinnerung, das war 8-Bit People, da gibt es relativ viel Chip-Tunes, das heißt die Musik heute ist auch ein bisschen leicht chiplastig, so 50-50. Und genau, dann wollen wir noch ein bisschen Musik spielen, damit wir unsere Unterlagen jetzt mal noch schnell aufräumen können. Und dann geht es auch schon los. So, jetzt muss ich nur gucken, welche Menüs sind. Los geht's. We'll be right back. So, das war ein abruptes Ende von Mesu Kazumai heißt der und das Lied hieß Mike's Monday. Das war ein Cover, wie ihr bestimmt die meisten gehört habt. Der Kerl, der hat noch mehr gemacht, unter anderem, also nicht nur Covers, sondern auch andere Sachen. Eigentlich ganz nett. Könnt ihr zum Beispiel auf der Seite von 8-Bit Peoples finden. Ich werde dann die Links dazu alle dann nach der Sendung in die Playlist schieben. Dann könnt ihr euch das Zeug auch nochmal so anhören zu Hause. Von dem gab es eigentlich relativ viel. Alles eigentlich ganz nett. So, Sendungsinhalt. Public Distributed Computing. Distributed Computing, was ist das? Auf übersetzt einfach heißt es mal verteiltes Rechnen. Und das sagt eigentlich schon ziemlich alles. Man kann es vielleicht am besten auch mit einem Beispiel erklären. Nehmen wir an, ich habe ein großes Problem. Ich möchte 1 Million verschiedene Dinge ausrechnen, um dieses Problem zu lösen. Dann kann das relativ lang dauern. Die Idee ist, man zerstückelt eben dieses Problem in viele kleine Dinge, zum Beispiel in diese 1 Million kleine Teilprobleme oder sowas. Und dann benutzt man einfach 1 Million verschiedene Rechner, die das dann rechnen. Das heißt, man braucht nur das ganze Problem dann zu lösen, nur einen Bruchteil der ganzen Sache, weil das alles quasi super parallel dann läuft. Genau, das müsste schon am besten erklärt sein. Oder hast du noch was zu sagen? Ja, habe ich gut gemacht. Ja. Und das, obwohl ich noch so müde bin. Ich muss mich jetzt mal beschweren, so nebenher. Man hat uns gesagt, dass Sonntag 13 Uhr ein prima Sendetermin ist. Ich frage mich, wer das gesagt hat. Der Vortag ist Samstag, man ist fix und fertig, geht irgendwann spät in die Morgenstunde ins Bett und dann muss man irgendwie auch noch aufstehen, um dann diese Radiosendung zu machen. Also ich zweifle langsam echt, dass Sonntagmorgen der ideale Sendeplan ist. Deshalb möchte ich die Sendung vielleicht auch all denen widmen, die noch im Bett liegen und nicht rauskommen können. Die uns aber trotzdem hören. Ja, mit ihren Radiowäckern und so. Okay, wieder zurück zum Thema. Verteiltes Rechnen, was gehört da eigentlich alles dazu? Da fallen viele Begriffe rein. Also, was haben wir? Grids, wir haben Cluster, wir haben Peer-to-Peer, so Kazaa, oder den ganzen Kram fühlt sich auch irgendwie verteilt an. Was es alles gibt?
Ja, ja, also unter dem Thema Distributed Computing kann man verdammt viele Sachen reinnehmen. Gerade wie du gesagt hast, die ganzen Grid-Geschichten, Cluster-Geschichten und solche Sachen. Wir wollen heute eigentlich nur einen kleinen Teil behandeln. Es ist einfach ein viel zu großes Thema. Was wir machen wollen, sind die öffentlichen verteilten Berechnungen. Also Sachen, wie man vielleicht kennt, CT at Home, Distributed Netz, da kann man vielleicht schon was mit dem Begriff anfangen. Das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Es gibt darüber hinaus, um es mal nur kurz angesprochen zu haben, beispielsweise bei Cluster Computing, das sind Projekte, die in der Regel sich daran unterscheiden, dass sie geografisch an einem Platz sind. Das ist also dann ein großer Raum, wo halt sehr viele Rechner drin sitzen, die dann sehr eng miteinander verkoppelt sind. Da können dann also viele Arten von Problemen behandelt werden, die Zwischenergebnisse brauchen von anderen Teilen im Algorithmus. Das geht bei Cluster Computing besser als bei Public Distributed Computing, weil da sind die Klienten sehr weit voneinander verteilt und es ist sehr, sehr aufwendig oder teilweise auch gar nicht möglich, dass die einzelnen Schritte in einem Algorithmus untereinander nochmal Zwischenergebnisse austauschen können.
Wozu man ich auch denke, dass bei den ganzen Grids und den ganzen Kram ist man auch in einer gewissen Weise räumlich beschränkt. Das heißt, dass meistens irgendwie ein Anbieter oder sowas, der einen riesigen Raum gemietet hat und da ganz viele Rechner reinstellt und das da vor sich hin rechnet, also wie zum Beispiel Big Apple oder sowas. Nee, was war das? Der Big Mac?
Der Big Mac
ja, dürfte genau, vielleicht da relativ vergleichbar sein. Und bei diesen Public Distributed Computing ist es vielleicht ganz nett, dass halt jeder, der einen Internetanschluss hat, da theoretisch mitmachen kann. Richtig, also das heißt, man kann da auch privat als einzelner User, ohne dass man irgendwie damit großartig, ohne dass man mit Geld kommt oder so, seinen Teil dazu bringen.
Ja, richtig, jeder kann mitmachen und vor allem jeder kann sowas auch initiieren. Das heißt, ich muss nicht der tolle Forscher XY sein mit meinem super Titel und meinen tollen Referenzen und X-Papers, die ich schon gemacht habe, um dann in der Uni so und so ein bestimmtes Kontingent an Rechenzeit zu kriegen oder vielleicht sogar für Rechenzeit zahlen zu müssen, sondern ich kann einfach mit einem Internetanschluss mich hinstellen und einen Server in die Landschaft stellen und den Server anfangen lassen, Arbeitsblöcke auszuteilen. Und zack, habe ich so ein Distributed Computing Projekt, mit dem ich potenziell eine ganze Menge an Rechenpower mit zusammenholen kann.
Mich würde jetzt mal interessieren, weißt du vielleicht zufällig irgendwelche Zahlen, wie viel Rechenpower das konkret ist? Also du bist jetzt da beim Distributed Net involviert?
Ja, ich bin immer noch bei Distributed Net mit auf den Mailinglisten, auf den internen. Ich war früher da ein bisschen aktiver, inzwischen nicht mehr so sehr. Ich habe da den Mac-Client portiert eine ganze Weile lang. Und ich hatte auch einen OGR-Cruncher geschrieben, einen neuen, der aber auch nie im Client wirklich deployed worden ist, weil sich da an den Node-Counts Sachen geändert hätten und das dann auch eingeschlafen ist. Wir hatten für unser Projekt, ich glaube, Vergleichszahlen gar nie wirklich berechnet. Das ist auch ein bisschen schwer, sowas zu berechnen, weil an welchem Benchmark macht man das fest? Die CD-at-Home-Leute, die sind ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, populistischer. Die machen mehr Publicity-Arbeit, kümmern sich auch mehr um hübsche Grafiken an irgendwelchen Bildschirmschonern. Die hatten dann auch solche Teraflop-Zahlen sich mal irgendwie hergezaubert, keine Ahnung, wie genau. Und haben dann da behauptet, sie hätten mehr Rechenpower als der größte IBM-Supercomputer aus den Top 500, den es zurzeit gibt. Wobei das natürlich relativ ist, weil es gibt nur eine ganz bestimmte Art von Problemen, die sich überhaupt auf so ein Distributed Computing-Projekt anwenden lassen. Das sind wirklich nur Sachen, die keine Abhängigkeiten haben zwischendrin, keine Zwischenergebnisse brauchen. Also es ist ein bisschen gefährlich, das so zu vergleichen. Man kann es nicht so direkt machen, aber... Ja, CD@Home behauptet zum Beispiel, mehr Rechenpower zu haben als der größte Top 500.
Also für die, die CD@Home nicht kennen oder nicht mehr kennen, ich weiß nicht, wie aktiv die noch sind.
Doch, die sind noch aktiv.
Das ist quasi Suche nach Außerirdischen. Man hat Daten von, was ich weiß nicht, wo die Daten herkommen, von irgendwelchen...
Die haben irgendwo von einem Teleskop in was weiß ich wo.
Arecibo in Puerto Rico.
Nee, sehr gut, genau. Da bekommen sie... Teleskopzeit, wie man das nennt, oder wenn andere Leute irgendwas suchen und die Signale irgendwie nicht brauchen, keine Ahnung. Da bekommen sie jedenfalls Messmaterial, Messdaten und untersuchen dann diese Messdaten auf irgendwelche Signale. Ich nehme an, dass da irgendwelche regelmäßigen Pulse oder sowas gesucht werden, lassen da so ein paar Analysen.
Wird es schon einige geben, ich weiß nicht, wie viel Pulsan oder so, wie es da gibt. Genau, das ist das.
Und hoffen richtig. Dann da, ein ET zu finden.
Das Interessante oder vielleicht auch Markante, was bei CD@Home zum Beispiel war, bei Distributed Net, weiß ich es nicht, das Ganze lief als Bildschirmschoner.
Ja.
Das war ganz interessant. Das ist auch, glaube ich, das kann man auch sogar kennzeichnen für solche Projekte sagen.
Ja.
Dass es quasi im Hintergrund läuft sozusagen. Also die Idee ist die, man hat ganz viele Computer und man nutzt die Rechenpower von einem Computer nicht immer.
Richtig.
Ja. Also ich würde sogar sagen, die meiste Zeit nicht. Allein die Zeit, die beim Input warten oder so.
Ja, so ein 3 GHz-Prozessor, wenn du in Word arbeitest, dann eilt der nur vor sich hin und nichts anderes.
Richtig.
Da tut sich nichts.
Und insofern ist es ganz geschickt, wenn dann im Hintergrund ein Prozess läuft und anstatt die Idle Power verwendet, um dann was Sinnvolles zu machen. In Anführungszeichen sinnvoll. Das kann man selbst entscheiden, wie sinnvoll.
Genau, ja. Das ist ursprünglich die Grundidee gewesen hinter diesen ganzen Distributed Computing-Sachen, dass es eigentlich höllisch ineffizient ist und eigentlich schade ist, dass diese ganze tolle Rechenpower einfach nur so rumeilt und nichts tut, wo andere Leute doch dringend sowas haben möchten. Es ist heute eigentlich nicht mehr so wirklich zutreffend. Also es ist ein bisschen problematisch. Heute hätten wir halt in den modernen Prozessoren nahezu ausnahmslos Energiesparfunktionen, die man dann benutzen könnte, wenn der Rechner eidelt. Dann taktet halt das Notebook runter auf, keine Ahnung, 1 GHz statt 2 GHz oder es wird so irgendwie Strom gespart. Also es ist nicht mehr ganz zutreffendes Argument, aber das war die ursprüngliche Idee dahinter, dass man diese Rechenzeit nutzen kann für produktive Sachen.
Du hast noch gesagt, dass man sich bei diesem Public Distributed Computing noch also auf reine Rechenprojekte beschränkt. Was heißt das und welche Möglichkeiten gibt es da sonst noch?
Es gibt verwandte Projekte, also gerade die Grid-Leute sind da ziemlich fokussiert auf Speicherlösungen, die man auch verteilen kann. Also man kennt es vielleicht von den File-Sharing-Geschichten, dass es da Möglichkeiten gibt, große Dateien auf einfach viele Leute zu verteilen. Das heißt, ähnlich wie bei Computerressourcen, bei Prozessorressourcen, wenn ich halt sehr viel Prozessorleistung brauche und die nicht habe, dann verteile ich sie auf ganz viele kleine Prozessoren. Und bei den Speichergeschichten ist es ähnlich, wenn ich halt selber keinen 10 Terabyte Speicher habe, für was auch immer, das ich gerade brauche, dann gehe ich halt her und mache so eine Verteillösung auf und verteile dann meinen Speicher über die Festplatten von, keine Ahnung, 100 Leuten, die freiwillig ein paar Gigabyte von ihrem Festplattenspeicher zur Verfügung stellen. Das ist dann im Prinzip auch verteiltes Arbeiten mit Computern. Also fällt es im weitesten Sinne auch unter die Distributed Computing-Definition drunter.
Ja, okay, gut. Was können wir sozusagen bekannte Projekte, wir können auch sagen, was für Projekte es so gibt. Also CD@Home haben wir schon erzählt, Distributed Net haben wir schon erzählt.
Mhm. Das sind die beiden größten. Genau. Ja, Folding at Home ist noch wichtig.
Was ist das?
Die machen Proteinfaltung.
Okay.
Medizin hat sich in den letzten Jahren einiges entwickelt. Das ist auch relativ kommt gut an bei den Nutzern. Man muss ja den Leuten, die da unentgeltlich mitmachen, ja irgendeinen Benefit anbieten, irgendeinen Mehrwert. Irgendwas muss die Leute motivieren.
Kostenlos Aspirin.
Kostenlos Aspirin, ja. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, um 2000 rum, die große Dotcom-Ära, als Leute gedacht haben, man könnte ja auch bezahltes Distributed Computing anbieten. Sprich, wenn ich meine Prozessorleistung, die mein Rechner ja ohnehin hat und in der er rumeidelt, wenn ich die beispielsweise Pharmakonzern XY zur Verfügung stelle, um irgendwelche tollen Trial-and-Error-Sachen zu machen, gerade Proteinfaltung ist so ein Ding. Ich weiß es nicht genau, wofür das gut ist, aber das hat irgendwas zu tun mit... Ich lehne mich lieber nicht zu weit aus dem Fenster mit dem Zeug. Aber diese Ideen gab es halt, dass man einen Pfennigbetrag bekommt für so und so viele Stunden Prozessorleistung. Ähnlich wie es in früheren Jahren auch in den großen Rechenzentren lief. Da hat man Prozessorleistung in einem großen Supercomputer auch kaufen können. Ja. Und so könnte man eben Rechenleistung auch übers Internet von irgendwelchen Freiwilligen kaufen. Hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt aus verschiedenen Gründen. Da kommt dann die Cheating-Problematik dazu, da kommt dann die Abrechnungsproblematik dazu. Es hatte mal ein Provider versucht, ich glaube Earthlink war das in den USA, die hatten glaube ich mal ein Projekt, dass man von den ISP-Kosten dann irgendwelche Sachen erstattet bekommt. Aber ja, das hat sich genauso wenig durchgesetzt wie die kostenlosen PCs, die sie damals verteilt hatten.
Das kann ich fast echt.
Mal. Das war ja wilde Zeit. Es gab mal eine Geschichte, da hatten die Leute kostenlos Computer verschenkt, inklusive Vertrag, wo dann drin stand, dass, keine Ahnung, ein Drittel des Bildschirms ist dann voll gewesen mit Werbebannern und man hat dann die Prozessorleistung auch abgeben müssen, die Idle-Prozessorleistung an irgendein komisches Projekt. Und dann hatten da Firmen versucht, auf die Art und Weise Geld zu machen, indem sie Rechner verschenken und dann die Leute dazu bringen, Banner anzugucken und Distributed Computing zu machen auf deren Stromrechnung. Aber ja, wie so einige Dotcom-Projekte hat es dann irgendwann auch sich verlaufen. Aber hey, sowas gab's.
Okay, gut, dann haben wir jetzt 12 Minuten gelabert. Das heißt, wir werden jetzt wieder ein bisschen Musik spielen. Als nächstes spiele ich jetzt auch von Lieder von 8-Bit Peoples. Das Lied, was heißt das? Sant Jorda, das ist von Pinair Pilot. Fand ich eigentlich auch ganz hörbar. Aber nicht so viel von dem gefunden. Es gab noch eine andere... Was war das? Eine andere Creative Commons Community oder so, die du mir gezeigt hast, Benny, wo auch sehr viel Binär Pilot vertreten war. Wie hieß die nochmal?
Das hieß Yamendo.com.
Ja, Yamendo.com mit Y?
Oder nee, mit J.
Mit J. Ah, ja, genau. Das waren, glaube ich, aber alles, wie hieß das? Torrent-Quellen.
Ja, richtig. Also runterladen kannst du es nur über Torrents.
Das Angenehme bei dem Portal ist übrigens, dass eben nach Musikgenre sortiert ist. Das heißt, das fand ich ganz nett, dass du eben sagen willst, du wirst eher dieses Genre haben und dann besorgt dir die ganzen Alben, die du vorher hören kannst und dann kannst du dann Torrent klein das runterladen. Ich schweife ab, ich wollte Musik spielen. Genau, und zwar Binär Pilot mit Sant Jorda. Und jetzt, ab dafür. So, hier sind wir wieder bei Dev Radio. Thema Public Distributed Computing. Ich hoffe, die Musik gefällt euch. Binärpilot, St. Jordan. Genau. Du hattest jetzt vorhin, also im vorigen Blog schon mal angedeutet, dass es einige Projekte mit verteilten Rechnen und so weiter gäbe.
Richtig.
Ja, leg mal los. Ich glaube, ja, du hast ein paar lustige...
Die unterscheiden sich auch von den Themen ziemlich breit. Also wir hatten ja schon Distributed Netz. Da gibt es das RC5-Projekt und das OGR-Projekt. Das sind beides ja, Mathematikprojekte im weitesten Sinne. OGR sind tatsächlich Kombinatorikprobleme. RC5 ist ein Krypto-Projekt eigentlich. Krypto hat am Anfang sehr viel ausgemacht in der Distributed Computing-Szene. Also das ja, in meinen Augen eigentlich berühmteste oder was am meisten Aufmerksamkeit verdient hat, war das DES-Projekt, mit dem es eigentlich angefangen hat. Da gab es damals ein Preisgeld sogar von RSA, glaube ich, war das, wo es darum ging, DES zu knacken. DES ist ein Verschlüsselungsalgorithmus, der sehr, sehr lange Zeit und heute teilweise auch immer noch in der Triple-DES-Variante eingesetzt worden ist, um einfach, ja,
beliebige Sachen geheim
zu halten. Ja, genau, Data Encryption Standard, so ist das Akronym. Und man hat in der Mitte der 90er festgestellt, dass einfach die Schlüssellänge von DES nicht mehr ausreicht. Und um das den Leuten klar zu machen, gab es ein Projekt, bei dem Preisgeld ausgeschrieben wurde, um einen chiffrierten Text, der mit dem DES verschlüsselt gewesen ist, zu dechiffrieren, rein mit Brute Force, also mit roher Gewalt. Sprich, man hat da ganz einfach jeden möglichen Schlüssel ausprobiert. Man hat die Hälfte des Plaintextes gekannt, also die Hälfte des Textes, der verschlüsselt wurde, war als Referenz da. Und daran konnte man dann beurteilen, ob man
gefunden Text hat oder nicht.
Genau, gefunden hat oder nicht. Und so hat man dann alle Schlüssel probiert. Und das war das meines Wissens erste große Distributed Computing Projekt im Internet.
Ich vermute, man hat deswegen auf Brute Force zurückgegriffen, da sich Brute Force besser zerlegen lässt, indem man einfach Leuten gewisse, ja, von mir aus Alphabetabschnitte quasi zuteilt. Ich vermute, falls es einen anderen Algorithmus gibt oder gäbe, dann sei der sicher nicht unbedingt parallelisierbar oder so in der Art.
Ja, also gerade für DES gibt es, glaube ich, Moment, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich glaube, meines Wissens ist DES niemals kryptografisch gebrochen worden, obwohl sie Schwachstellen gefunden haben, obwohl das wäre dann schon wieder... Gut, also wenn ich davon ausgehe, dass kryptografisch brechen heißt, dass ich weniger Zeit als Brute Force brauche, dann könnte man das vielleicht sogar nehmen. Also es gab meines Wissens ein Projekt, wo du differenzielle Kryptoanalysis machen konntest. Das heißt, wenn du genügend Verkehr überwachen konntest und teilweise, glaube ich, auch vorgeben konntest, was verschlüsselt werden sollte, dann konntest du irgendwelche statistischen Sachen ausnutzen, um den Suchraum zu verkleinern. Aber ja, das sind ziemlich heftige Voraussetzungen, um solche Verbesserungen machen zu können. Für uns damals, was heißt uns, ich war damals noch nicht dabei, aber für dieses Distributed Computing hat sich es einfach angeboten, ganz primitiv einfach den Suchraum aufzuteilen. Jeder Teilnehmer bekommt x Schlüssel, keine Ahnung, ein paar tausend Schlüssel, die er durchprobieren sollte. Und wenn die Hälfte des Textes dem bekannten Klartext entspricht, dann war das eben ein Treffer. Und witzigerweise hatten wir, glaube ich, bei DES bin ich mir nicht ganz sicher. Bei RC5 hatten wir ein paar falsche Positive. Das heißt, du hattest dann tatsächlich den kompletten vorderen Teil so richtig. Da stand, glaube ich, the secret message is, war, glaube ich, der bekannte Teil der Botschaft. Und wir hatten ein paar falsche Positive, bei denen wirklich dieser Text rausgekommen ist nach der Dechiffrierung, aber die andere Hälfte des Textes völliger Blödsinn war. Das war ein falsches Positiv, wo zufällig dieses Teil rausgekommen ist. Das ist ganz witzig eigentlich.
Falls jemand das mit dem DES noch wissen sollte oder so, kann er anrufen. Das sage ich deswegen, weil ich vergessen habe, die Nummer durchzusagen, und das tue ich ja so gerne. Und zwar ist das die 0731 9386 299. Also die Ulmer Vorwahl 0731, dann 9386 299. Genau, also ruft auf jeden Fall an.
Ja. Oder wenn ihr Werbung machen wollt für euer Team und euer Projekt, wenn ihr ein eigenes Projekt habt,
ja, dann kann man ein Auge zudrücken.
Ja, stimmt, Werbung, oh mein Gott.
Ja gut, wenn sie erklären können, was das Tolle in ihrem Projekt ist und warum es Sinn macht, damit zu machen, dann kann man das schon durchgehen lassen.
Es sind ja auch alles Charities, es sind eigentlich alles gemeinnützige Sachen. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass die kommerziellen Projekte alle gestorben sind, weil sich das alles nicht gelohnt hat. Es gibt noch ein bisschen kommerzielle Sachen, vielleicht machen wir da gerade weiter, dann können wir noch ein paar verschiedene Distributed Computing Projekte erzählen. Es gibt den kommerziellen Bereich in einem ganz kleinen Umfang noch für Inhouse-Geschichten. Das heißt, Firmen können, ich glaube Intel macht das beispielsweise, um die Platinenlayouts zu optimieren, um da möglichst kurze Wege zu bekommen, haben sie Inhouse, innerhalb der Firma, die Rechner so eingestellt, dass die Rechner nachts, wenn man sie nicht braucht, wenn die Leute zu Hause sind, diese Rechenpower benutzen kann von den Bürorechnern, um die Optimierungen zu machen für das Platinenlayout. Also solche Inhouse-Geschichten gibt es, oder auch bei Pharmafirmen meines Wissens. Da gibt es zwei Projekte, die bieten Inhouse-Distributed Computing an für kommerzielle Einsätze auch. Aber diese öffentlichen verteilten Berechnungen sind meines Wissens alle komplett Non-Profits. Das ist alles nur ohne Bezahlung und alles nur für irgendwelche akademischen Geschichten. Ich würde ganz gerne noch ein paar Projekte bringen, die man nicht so kennt, die ein bisschen obskurer sind. Das sind nämlich ein paar spaßige Sachen dabei gewesen in den letzten Jahren.
Ich bin sehr gespannt, ich nehme an, unsere Zuhörer auch.
Ja, was ich sehr witzig fand, war das MD5-Projekt, MD5 Crack. Die sind leider von der Zeit überholt worden. Und zwar gab es dann, während das Projekt noch lief, eine Veröffentlichung von ein paar chinesischen Forschern, die dann einen Angriff gegen MD5 fahren konnten, der nicht auf Brute Force basiert, sondern sie haben wirklich MD5 brechen können. Also alle Leute, die draußen noch MD5 benutzen, schlechte Idee. MD5 ist wirklich broken inzwischen. Aber damals war das eben noch nicht so klar. Man hat zwar vermutet, dass MD5 nicht mehr sicher ist, aber
was denn stattdessen nehmen?
Ich glaube, im Moment werden die größeren Varianten von SHA empfohlen, wobei das auch nicht ganz sicher ist, wie lange die noch halten, denn die Angriffe, die gegen MD5 und gegen kleine Varianten von SHA gefahren worden sind, könnten theoretisch auch für die größeren Varianten von SHA gelten. Es ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich...
Ja.
Es gibt meines Wissens nichts Besseres.
Auf eine Alternative leiten. Ja, wenn man schon sagt, lass das, dann sollte man schon sagen, was wir stattdessen machen sollen.
Okay. Also die MD5-Leute hatten zwei witzige Sachen. Das eine war, dass sie von der Realität überholt worden sind. Das andere, was ich witzig fand, sie hatten...
von der Realität überholt worden sind.
Ja, lustiges
Wort.
Dumme Sache. Sie hatten auf ihrer Homepage ein bisschen was Kontroverses angefangen. Und zwar, sie haben... nach Meinung mancher Leute angefangen, Prozessorzyklen zu klauen, was relativ ist. Sie haben einfach Folgendes gemacht. Sie haben auf ihrer Homepage, wo man sich über das Projekt informieren kann, einfach schon mal ein Java-Applet draufgepackt, und allein durch das Anschauen ihrer Homepage hat man schon an diesem Projekt mitgemacht, denn dieses Java-Applet war in der Seite eingebettet und hat dann schon mal angefangen zu rechnen.
Lustig, aber fies.
Ja, es war relativ kontrovers, ja. Es macht auch niemand sonst mehr. Meines Wissens waren das die einzigen, die das jemals gemacht hatten.
Wenn man sowas bei Slash dort machen würde oder
so.
Oder?
Ja, es hatten dann teilweise Leute angefangen, dieses Applet...
Top 500.
Ja, es hatten Leute angefangen, dieses Applet in andere Seiten einzubinden. Man kann es ja beliebig einbinden.
Ja klar, das ist ein tolles Cross-Site-Scripting eigentlich.
Ja, ganz genau.
Man sollte Bots schreiben, sowas natürlich nicht machen.
Es ist wirklich eine witzige Idee. Ja, aber halt die Frage, ob man sowas wirklich machen soll. Ein sekundäres Argument, um sowas nicht zu machen, ist bei Java halt dann auch die Dekompilierfähigkeit von Java-Quellcode. Das heißt, man kann dann auch relativ gut sich anschauen, was macht denn dieses Applet so, und dann vielleicht auch dem Menschen die seine Abneigung deutlich machen, indem man Mülldaten zurückschickt. Also ja, zumindest macht es niemand mehr. Aber es war eine nette Idee. Das ist, kennt, glaube ich,
sehr kreativ.
Sehr kreativ, ja. Kennen, glaube ich, auch nur wenige, das MD5 Projekt. Ein anderes Projekt, was relativ wenige kennen, hat ein witziges Ziel, meines Erachtens. Und zwar, die originale Xbox hatte angeblich so eine Art Code-Signierungsfunktion drin. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie das da vonstatten gegangen ist. Jedenfalls hatten sie da ein Projekt, das sich zum Ziel gemacht hatte, die Public-Key-Kryptographie in der Xbox zu brechen, indem sie den Private-Key zu irgendeinem Schlüssel haben wollten, mit dem halt Code signiert wurde in der originalen Xbox.
Das ist sehr gemeinnützig, finde ich.
Das ist keine Ironie. Das Dumme war nur, dass die Leute relativ wenig Ahnung hatten von Primfaktorzerlegung. Und zwar war das ein 512-Bit- Schlüssel, und sie haben versucht, mit Trial Division das Ding zu knacken. Also mit einfacher Division nach irgendwelchen Zahlen hatten sie versucht, das zu knacken, und sowas dauert halt ein paar Jahrhunderte meines Wissens, um sowas dann durchzubekommen. Es gibt effizientere Möglichkeiten, sowas zu machen. Das Zahlkörpersieb ist da so ein Ding, das ist auch Es wird aktuell noch verwendet von einem Projekt, das kennen auch relativ wenige, das ist das NFSnet, nfsnet.org meines Wissens. Die benutzen das Zahlkörpersieb, um Primfaktorzerlegung zu machen. Allerdings nicht für tolle Xbox-Signaturschlüssel, sondern für Zahlen aus irgendeinem vorgegebenen Bereich N, irgendwas hoch N oder sowas, nicht? Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, warum sie unbedingt die Zahlen nehmen. Und die zerlegen so große Zahlen in die Primfaktoren mithilfe des Algorithmus Zahlkörpersieb. Da braucht man aber dann auch wieder eine ganze Menge Know-how. Der Quellcode ist nicht offen bei dem Projekt. Der kommt von irgendeiner Uni, den sie dafür daraus Geld lizenziert haben. Oder ich glaube, einer der Autoren ist in dem Projekt mit dabei. Aus irgendeinem Grund bekommen sie den Code jedenfalls, obwohl man den normalerweise nicht so bekommt als Normalsterblicher. Und man braucht auch für verschiedene Pre-Processing- und Post-Processing-Schritte Rechner mit enorm viel Speicher, um diese Siebe dann aufzustellen und irgendwie auszusieben. Also da steckt eine ganze Menge Know-how dahinter. Das ist ein Problem, was viele Projekte haben, dass im Post-Processing und Pre-Processing eine ganze Menge an Know-how erforderlich ist. Also um so ein Distributed-Computing-Projekt überhaupt mal am Laufen zu halten, wenn es nicht nur einfach dummes Ausprobieren von Schlüsseln ist, Brute-Force-mäßig bei Kryptographie, sondern beispielsweise Satellitendaten auswerten oder medizinische Sachen auswerten, dann braucht man eine ganze Menge an Know-how. Auch CTA Taub ist da mal an die Grenzen gestoßen. Die hatten witzigerweise irgendwann dank ihrer tollen IT-Werbung und lustigen 3D-Grafiken im Bildschirmschoner hatten sie zu viele Teilnehmer. Dann sind ihnen tatsächlich diese blöden Messdaten ausgegangen, die sie von dem Teleskop in Arecibo bekommen. Und was sie dann gemacht hatten, meines Wissens, war einfach das Zeug mehrmals rauszugeben. Dann hatten sie dann einfach über Jahre hinweg die Messdaten recycelt und immer wieder nach ein paar Monaten neu angefangen, die gleichen Daten rauszugeben. Was allerdings dann sogar bei CT at Home halbwegs Sinn gemacht hat, um die Ergebnisse zu verifizieren. Also sie haben dann argumentiert, dass es sinnvoll ist, um Betrüger ausfiltern zu können.
Verifizieren dann, und Cheaten ist glaube ich, ein extra Block, den man unbedingt dran nehmen sollte.
Ja, stimmt.
Mehr Projekte.
Mehr Projekte. Google hat ein eigenes Distributed Computing Projekt. Das kennt auch niemand mehr, vielleicht zu Recht. Und zwar Google Compute. Das kann man vielleicht noch finden, wenn man danach googelt. Und zwar hatten die in ihrem Toolbar eine Zeit lang den Folding at Home Client meines Wissens eingebettet. Und da hat man dann, weil Google ja so eine tolle Firma ist, haben sie gesagt, wir sponsern das irgendwie mit unserer Marktmacht. Wir stecken das in unseren Google-Toolbar rein und kann dann für einen guten Zweck bei Folding at Home, das war die Proteinfalsungsgeschichte, auch mit Prozessorzyklen zur Verfügung gestellt. Ich glaube, es war nicht in der Default-Distribution drin. Man hat das irgendwie als Modul für den Toolbar noch nachladen können. Aber ja, die sind auch überall dabei heutzutage.
Ja.
Was gibt es noch? Eines, was ich ganz witzig finde, Electric Sheep. Das ist ein Kunstprojekt. Und okay. Zwar ist das ein Projekt, bei dem es, das läuft auch mit dem Bildschirmschoner. Und was da gemacht wird, da wird mit irgendeinem tollen Algorithmus werden da hübsche Grafiken gerendert. Und die Argumentation ist die, dass Rechner ja auch schlafen und träumen müssen. Und die Rechner werden dann eben mit der Berechnung von hübschen Grafiken beschäftigt und träumen dann eben hübsche Bildchen. Und die werden dann ausgetauscht. Auf dem Server kann man sich die anschauen. Das sind ganz witzige Sachen, die dabei rauskommen. Also es ist nicht alles nur Krypto und Mathe und Medizin.
Da gab es noch mal so einen Bildschirmschoner. Es gab auch das Programm, wo man so Viecher evolutionär...
Golem,
ja, richtig, so hieß das. War das auch distributed irgendwie?
Es gab die Möglichkeit,
dass man da die Muster austauschen kann. Das war, also ich kann es als Bildschirmschoner, da hatte man aus geometrischen Formen Stangen und sowas, es gab Stangen und Gelenke, dadurch hat man dann zufällig halt irgendwas zusammengebaut und das konnte sich bewegen. Es wurde gesteuert von einem einfachen neuronalen Netz sozusagen. Und die wurden halt weiterentwickelt. Also je nachdem, wie fit die halt waren, sind sie halt dann weiterentwickelt worden. Die von lokal auf dem Rechner haben sich, deine Population hat sich dann quasi da entwickelt und hat dann irgendwie manche haben zwei Beine gebildet, andere haben sich vorwärts geschoben oder so und da gab es halt die Möglichkeit, das hast du mir glaube ich erzählt, dass man die auch austauschen konnte, dass die Populationen sich mischen konnten, dass man dann auch von anderen, die Populationen kriegen, gegeneinander dann quasi antreten lässt.
Das klingt spannend.
Ob das doch läuft?
Das ist, glaube ich, schon vor einigen Jahren ausgelaufen.
Ja, Bildschirmschoner.
Ich muss sagen, ich habe es privat hin und wieder trotzdem noch laufen, weil es auch sehr witzig ist, diesem Tierchen zuzugucken.
So, Du hattest jetzt noch ein Projekt mit Menschen, hast du Pause erzählt.
Ja, man kann Distributed Computing, Computing relativ, auch mit Menschen machen. Das ist ganz witzig. Und zwar,
man zerlegt in Menschen. Menschen mögen viele kleine Stücke.
Ja, genau. Nein, Quatsch, du hast ein großes Problem. Und dieses große Problem kann einfach nicht alleine gelöst werden. Und was macht man dann? Man verteilt es eben auf verschiedene, auf viele, viele kleine Einheiten. Und in dem Fall eben auf viele, viele kleine Menschen. Ein bekanntes, was mir noch in Erinnerung ist, war vom Project Gutenberg. Das ist ein Projekt, was Texte digitalisiert, deren Urheberrecht abgelaufen
sind. Richtig, also die ganzen alten Texte, Goethe, Schiller und sowas. Ja. Das ist ganz nett, also das ist relativ gut, auch zur Recherche, wenn man Texte und Gedichte und so braucht, findet man relativ viel. Mhm. Kann ich nur empfehlen, mal nach Projekt Gutenberg suchen. Mhm. Kleiner Tipp nebenbei.
Das ist ein sehr schönes Projekt und bei denen hat es meines Wissens, ich nehme an, dass es immer noch gibt, ein Projekt gegeben. Da werden die Texte, die eingescannt wurden, Seite für Seite und mit Optical Character Recognition behandelt worden sind, um den eigentlichen Text zu bekommen, Korrektur gelesen. Und dieses Korrekturlesen, das ist was, was heftig viel Arbeit macht und auch nicht unbedingt so viel Spaß macht, dass das einer allein gern machen möchte für ein ganzes Buch. Und da werden dann einfach Seite für Seite Texte verteilt auf verschiedene Korrekturleser und die können dann jeweils individuell nur ein paar Seiten machen und wenn genügend Leute mitmachen, dann hat man innerhalb von sehr kurzer Zeit ein ganzes Buch Korrektur gelesen.
Das ist lustig.
Das ist sehr spaßig, richtig.
Das hat man einfach zusammen mit Steuerzahlen machen. Oder anstelle von steuerlicher Ermäßigung, wenn man Seitenkorrektur liest. Also für einen besseren Zweck.
Dieses Konzept hat sogar, es passt nicht ganz, aber es ist, dieses Konzept prinzipiell hat einen witzigen Namen in der Literatur, nach dem man googeln kann. Und zwar gibt es das Stichwort Chinese Lottery. Das ist aus der Kryptographie etwas, wo ein Forscher sich mal Gedanken gemacht hat über solche Supercomputer-Geschichten und argumentiert hat, ja, wenn man rein hypothetisch hergeht in einem Land wie China mit so und so vielen Millionen Einwohnern, es nehmen, keine Ahnung, 40% der Leute teil an der staatlichen Lotterie. Wenn ich jetzt bei dieser Lotterie nicht einfach nur die Leute irgendwelche Kreuzchen machen lasse, sondern wenn ich den Leuten irgendwelche Rechenaufgaben gebe und ich habe dann 40% von x Millionen Leuten, das sind dann auch noch, keine Ahnung, sonst will 100.000 oder
das sind immer noch ein paar. Es sind mehr als ein paar Millionen,
die ich lese. Milliarden. Viele. wenn dann sehr, sehr viele Leute bei diesem Ding mitmachen und jeder für sich macht als Teil von diesem von Lotteriespiel ein paar Matheaufgaben und gibt die dann ab bei der Lottoannahmestelle, dann habe ich im Prinzip auch einen riesen tollen Supercomputer. Der hat dann zwar eine sehr hohe Latenz, aber hey, mein Gott, er braucht keinen Strom, gar nichts. Gut, ein bisschen Postverkehr hat man noch als Ressourcenaufwand.
Und was zu essen.
Ja, was zu essen, ja, ja. Aber das ist auch eine Art von Distributed Computing mit, ja, mit echten Menschen.
Lustig. Ja, so, jetzt werde ich, glaube ich, hier kurz unterbrechen und noch ein bisschen Musik einspielen, damit die Zuhörer sich wieder sammeln können. Das nächste ist jetzt BitShifter. Auch wieder zu finden auf den 8-Bit Peoples. Und zwar, das sind zwei Lieder, und zwar ein kleines Intro, das heißt Chase in it. Und danach kommt Hexadecimal Genome. Genau. Ich hoffe, ich habe es an der richtigen Stelle. Yep. Und einmal los. Digital hören immer alle so abrupt auf. Hallo? Dev Radio, Distributed Computing. 9386 299. Ruft's endlich an. Genau. Ja, so. Klang bis jetzt alles ganz nett und spaßig. Aber es gibt auch die dunkle Seite sozusagen. Ja, beziehungsweise es gibt halt Sinnprobleme. Und zwar haben wir schon gesagt, die Kommerzialisierungsversuche haben auch nicht geklappt. Und du hast vorhin schon mehrmals irgendwie angedeutet, dass die Science, die da gemacht wird, nicht unbedingt Science ist. Also Stichwort zum Beispiel war, also wo du das gesagt hast, das war bei dem Heal HIV at Home oder was war das?
Ja, da gab's ja. Also alle Projekte, von denen ich nähere Informationen habe, machen Science nur indirekt. Das verkauft sich alles ganz toll, wenn man sagt, wir machen hier Science und wir heilen HIV. Das ist eine ganz tolle Sache, um damit Werbung zu machen und Teilnehmer zu gewinnen für ein Projekt. Aber alle Projekte, die wissenschaftliche Arbeiten zum Thema haben, benutzen die Rechenleistung aus einem Public Distributed Computing Projekt nur für so Sachen wie beispielsweise Vorselektion. Also bei Folding at Home beispielsweise habe ich das mal mitbekommen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, so Proteine zu falten und wofür dann die Rechenleistung von Freiwilligen genutzt wird bei Distributed Computing, ist um die Vorselektion zu machen. Das heißt, man hat ganz viele Kandidaten für mögliche Faltungsprozesse und die Distributed Computing Teilnehmer versuchen möglichst alle diese Faltungen mal durchzurechnen in der Simulation, um dann beurteilen zu können, welche Faltungsmöglichkeiten sind am vielversprechendsten. Das heißt, die eigentliche Science wird dann immer noch ganz klassisch im Labor gemacht von richtigen Wissenschaftlern mit Geräten, auf die man sich verlassen kann, und nur die Vorselektion, das Ranking, um zu wissen, in welcher Reihenfolge ich diese Faltungen mir anschaue, wird dann mit Hilfe von Distributed Computing gemacht. Das ist ein Beispiel. Und ansonsten bei diesen ganzen Medizinsachen, ich bin jetzt leider kein Mediziner, ich bin nur Informatiker, würde ich davon ausgehen, dass da auch die eigentliche Science vorher im Labor stattfindet, um zu wissen, was für Aufgaben möchte ich verteilen. Und dann, wenn ich die Kandidaten ausgesiebt habe mit Hilfe von solchen Simulationen, mache ich dann auch die Erprobung und vielleicht Umsetzung von solchen Möglichkeiten auch noch im Labor. Und ich werde voraussichtlich auch noch tatsächlich alle Möglichkeiten, die es gibt, wirklich nochmal selber durchrechnen müssen, um ganz sicher zu gehen, dass ich nicht vielleicht irgendwas übersehen habe, was bei den verteilten Berechnungen durch irgendwas, ein Datenübertragungsfehler vielleicht verloren gegangen ist. Das wäre extrem tragisch, wenn ich aufgrund von irgendeinem blöden Transfer-Error beim Übertragen dieses Rechenjobs dann irgendwas übersehe. Und diese Angst, die hatten wir bei den Krypto-Projekten beispielsweise auch immer. Wenn du 5 Jahre lang alle möglichen Schlüsselkombinationen durchsuchst und dann irgendwann alle durchsucht sind, alle mal probiert sind und du hast kein Ergebnis. Das heißt, irgendwo ist unterwegs mal was verloren gegangen und da war die Lösung drin. Das ist ärgerlich. Bei solchen Kryptografie-Sachen kann man dann einfach den Schlüsselraum nochmal verteilen und irgendwann weiß man, dass man das richtige Ergebnis hat. Aber bei solchen Medizinsachen oder Faltungen oder Beweisen bei mathematischen Projekten ist es extrem schwer zu sagen, okay, ich bin mir jetzt sicher, dass da nichts drin war, was irgendwie sinnvoll ist. Also deswegen ist es ziemlich blauäugig und wird auch in der Praxis meines Wissens nicht gemacht, dass man sich ausschließlich auf solche Sachen verlässt. Das sind in der Regel gerade bei den Science-Projekten nur Vorselektionen, die gemacht werden.
Okay.
Das ist eine Seite, eine dunkle Seite.
Jetzt war das auf der Seite von den Leuten, die da den direkten Nutzen draus ziehen. Jetzt mal auf die Seite von den Teilnehmern geschaut, auf die Seite von den Teilnehmern geschaut. Was für Nutzen die haben? Jetzt hast du ja erzählt, dass man es probiert hat mit Geld, dass Geldzahlen nicht funktioniert hat, aus diversen Gründen. Mhm. Du hast doch erzählt, dass der iCandy sozusagen wie bei City at Home, dass es einfach ein netter Bildschirmschoner war und man was machen konnte. Was sich wohl am meisten als Nutzen für die Teilnehmer rausgebildet hat, war einfach die Statistiken, also dass man auf die Top 10 quasi kommt, der meisten Leute, die berechnet hatten, die halt am meisten gerechnet haben und so weiter. Ja. Das hat einige Folgen nach sich gezogen und quasi den ganzen Sinn der Sache irgendwie ausgehöhlt.
Richtig, das stellt einige Sachen in Frage. Wenn du anfängst, die Motivation für so ein Projekt nicht über einfach Karma zu machen, wie bei irgendwelchen Medizinsachen oder Alien suchen, sondern mit Statistiken, dann fängt es halt auch an, dass die Leute ja, wie soll ich sagen, sich da ein bisschen reinsteigern und auch mit allen Mitteln und Wegen versuchen, in den Statistiken raufzukommen. Da fängt es dann eben an mit Cheating. Das ist ein Problem, sowohl ganz unschuldig, wenn Leute ihre Rechner übertakten. Da kann es schon losgehen, dass übertaktete Rechner teilweise falsche Ergebnisse bringen. Das ist immer ziemlich tragisch, wenn man den Leuten dann erzählt, ja, tut uns leid, dein Rechner produziert falsche Ergebnisse und derjenige sich aber ja, derjenige argumentiert, ja, mein Rechner läuft aber und der ist stabil und ich kann auch spielen alles, aber ja, wenn das Ding halt übertaktet ist, dann kann es sein, dass falsche Ergebnisse kommen, die kann man nicht zählen. Oder dann die ganz, ganz harte Tour, wenn Leute schlicht den Client patchen, sodass der Client sagt, ja, ich habe jetzt so und so viele tausend Arbeitseinheiten abgearbeitet und bitte gib mir die nächsten Arbeitseinheiten und die Arbeiten, die ich gemacht habe, rechne mir bitte an, obwohl in Wahrheit gar nichts gemacht worden ist. Wir hatten da auch im CCC in Köln ein paar Jungs, die hatten das ziemlich am Anfang, Ende der 90er also schon.
Ein Patch oder sowas?
Ja, die hatten den DNC, also den Tissot-Neck-Client hatten sie gepatcht, meines Wissens, um einfach dann mit ein paar Knobs den eigentlichen Rechenbereich zu überspringen oder einen Jump irgendwo an einer günstigen Stelle gesetzt, der dann direkt an die Exit-Routine gegangen ist und dann eben den Block als erledigt zurückgegeben.
Was dann auch noch so ein Punkt war, wenn man, es gab ja auch Admins und so weiter, die halt dann große Rechenkisten auch verwendet haben und da Clients drauf installiert haben. Also es gab, ich kann mich, glaube ich, mal erinnern, dass man erzählt hat, dass man an diversesten Orten Distributed Net Clients gefunden hat.
Ja, ja, also verschiedene Unis wussten dann irgendwann mit dem Prozess CT at Home oder DNC was anzufangen, wenn plötzlich dann der gesamte Rechnerpool eine Mods-Hitze produziert hat, wenn halt auf jedem Rechner 100% CPU-Last gewesen ist.
Ja, oder auch Großrechner und so weiter.
Oder Großrechner, genau.
Dann fährt auch noch die Klimaanlage hoch.
Richtig, ja.
Stromverbrauch, Ressourcen sind weg. Also das sind dann alles Sachen, wo es dann nicht mehr um den Inhalt geht, sondern einfach nur noch...
Richtig, es gab einen Fall, da ist sogar jemand in den Knast gegangen in den USA. Der war Administrator in der Schule, hat sich da um die Rechnernetze gekümmert und hatte dann in seiner Funktion als Administrator, der Software installieren darf, halt auf allen Rechnern in dieser Schule den Distributed Client installiert. Und ich glaube, nachdem sie ihn dann aus irgendwelchen anderen Gründen gefeuert hatten, oder ich weiß nicht genau, was da gelaufen ist, jedenfalls war er dann, glaube ich, nicht mehr da an der Schule als Admin tätig, hatten sie dann festgestellt, was tun eigentlich die Rechner die ganze Zeit da? Warum ist unsere Stromrechnung so hoch? Und die hatten dann tatsächlich versucht, den Menschen zu verklagen, weil irgendwie Rechnerverschleiß oder sowas oder halt Energiekosten da angefallen wären. Ich glaube, das hat sich dann aber irgendwann mit einem Vergleich aufgelöst, denn Rechnerverschleiß ist ein bisschen fragwürdig. Gut, Energiekosten wäre vielleicht noch ein Ding. Rechnerverschleiß, es entwickelt sich Hitze. Aber die Hitze ist ja nur ein relatives Problem. Wir hatten Leute, die argumentiert haben, ja, eigentlich ist es für einen Prozessor sogar besser, wenn er konstant auf einer Temperatur ist, egal ob die jetzt heiß oder kalt ist, Hauptsache konstant auf einer Temperatur, dann verzieht ihr das Zeug nicht so. Und ich weiß von einem Fall, dass bei Apple einer der Hardware-Entwickler unseren DNC, unseren Distributed Net Client benutzt hat, um thermisches Stresstesting zu machen. Kein Stück Software, das er kannte, hat so den Rechner ausgereizt, weil unsere Software wirklich extrem optimiert war. Wir hatten zwei Leute, den Dan Oetting und in späteren Jahren den Didier Lewy. Die haben das Ding so optimiert, dass alle Recheneinheiten von der VPU über die CPU, ich glaube FPU war teilweise beteiligt, aber nicht immer, da war das Ding einfach so gut ausgereizt, dass nichts anderes den Prozessor so heiß hat werden lassen. Und dann haben die thermisches Stresstesting gemacht damit. Das ist schon cool.
Im Chat wurde jetzt gefragt, ob Boink schon erwähnt worden ist. Wurde Boink schon erwähnt?
Nee, Boink wurde nicht erwähnt. Boink ist ein Projekt, was sich aus CT at Home raus entwickelt hat. Das ist deren Plattform gewesen. Die wollten irgendwann auch mal mehrere Projekte fahren, nicht nur CT at Home, weil sie halt so groß geworden sind und ja, einfach Motivation hatten, da mehr zu tun. Auf Boink lassen sich beliebige Projekte, Distributed Computing-Projekte starten. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein ganz billiger Client-Server-Setup mit einer Datenbank dahinter. Sprich, man hat einen Server, der Jobs verteilen kann, eine Datenbank dahinter, wo die Jobs gespeichert werden. Dann gibt es ein paar Methoden, um zum Beispiel Redundanz zu verwalten, dass man Jobs mehrmals rausliefern kann und erst als erledigt angesehen werden, wenn ein paar Mal das gleiche Ergebnis zurückkam. Die Clients funktionieren alle gleich. Man kann mit einem Boing-Client dann bei den verschiedenen Projekten mitmachen, indem man dann sagt, okay, ich möchte da und da und da den Cruncher mitbekommen. Der Cruncher wird dann runtergeladen, also da wird dann ein ausführbarer Code runtergeladen. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen eine Security-Frage, ob man sowas haben möchte. Und es ist ziemlich populär inzwischen. Also sie sind, glaube ich, die einzigen, Cosm vielleicht noch, aber meines Wissens zumindest die einzigen, die groß erfolgreich mit geworden sind, die ihre Plattform Open Source gemacht haben, um ja im Prinzip beliebigen Leuten das zu ermöglichen, da mitzumachen. Distributed.net ist immer noch teilweise Closed Source, das war nicht ganz optimal.
Ja, darüber können wir dann noch diskutieren, wenn wir Musik gespielt haben. als nächstes spiele ich von Escape Hawaii There's Nothing Wrong in Piloty Street. Und gleich danach kommt, das kann ich nicht aussprechen, das ist Französisch, das seht ihr dann in der Playlist. Also, ja, genau.
Thank you.
zurück. Michael hat mir gerade eine ganz nette Geschichte erzählt, wenn die Musik lief, und die habt ihr nicht gehört, und ich möchte, dass er sie allen unseren Zuhörern zugänglich macht, also leg mal los.
Ja, wir waren mal als Malware deklariert worden mit dem Distributed Clients. Allerdings macht der Distributed Clients gar nichts Böses. Was passiert war, war, dass ein Wurm uns einfach installiert hat. Das heißt, der Wurm hatte uns als Payload mit drin und hat dann auf irgendeinen Accounts unseren Client installiert, auf vielen Rechnern.
Das ist ein Wurm für einen guten Zweck. Hat man das in Statistiken gemerkt?
Ja, aber wir haben den rausgenommen. Also er taucht, glaube ich, nicht in den offiziellen Statistiken auf. Das ist, ich glaube, der Bymer oder Bymer, BYMER-Wurm. Okay. Kann man auch danach googeln. Ist bestimmt noch irgendwo in irgendwelchen Reports mit drin. Das ist, ja, mit sowas muss man dann kämpfen. Also da kommen dann auch witzige Mails an die Initiatoren von so einem Projekt nach dem Motto, oh, ihr habt meinen Rechner infiziert. Hallo, nein, wir waren es nicht. Sowas muss man sich umschlagen. Ja.
Jetzt hatten wir schon mehrmals angedeutet, Cheating schlecht und ja, so weiter. Cheating, welche Möglichkeiten, warum sollte man cheaten? Ja, und so weiter.
Ja, also wir hatten es dann mit der Motivation, an so einem Projekt teilzunehmen. Für viele Leute ist tatsächlich diese Statistik eine der Hauptmotivationen.
Ja, der einzige Lebensinhalt ist da ganz nach oben zu kommen.
Genau, richtig.
Kostet es was wolle.
Ja, damit hatte, ich glaube, jedes Projekt bisher Probleme. Extrem war es durch bei City at Home. Die haben dann, nachdem die City at Home 1-Phase vorbei gewesen ist, haben sie dann die Statistiken nochmal durchgekämmt und aus der Top 100 sind, glaube ich, nur sehr wenige Leute übrig geblieben, die dann in der bereinigten Version noch da drin waren. Also das war ziemlich schlimm teilweise. Aber wie gesagt, das Problem hatte jeder. Am Anfang gab es da noch ganz primitive Sachen, dass Leute einfach Arbeit angefordert hatten, die Arbeit gemacht haben und dann den Buffer mit der erledigten Arbeit einfach vielleicht 10-mal kopiert haben und dann 10-mal zurückgeschickt haben mit 10 verschiedenen IP-Adressen. Und ganz am Anfang hat es funktioniert, dass dann auch dann 10-mal dieser Credit gut geschrieben worden ist, weil 10-mal kam ein gutes Ergebnis zurück. Hey, super. Solche Sachen gehen natürlich heute nicht mehr. Also gerade bei Boeing kann man das ja ganz gut sehen. Die Arbeitsjobs, die verteilt werden, werden auch getrackt. Das heißt, man weiß, welcher Arbeitsauftrag an welchen Clients abgegeben worden ist und auch nur der kann es wieder zurückgeben und auch nur einmal. Eine andere Methode, die, ja, soll ich beliebt sagen, aber die halt vorkommt, war, dass man in dem Cruncher, also in dem Teil des Clients, der tatsächlich die Arbeit macht, mal ein strategisch günstiges Jump reingesetzt hat, sodass der Cruncher gesagt hat, okay, bin fertig.
Das heißt, die eigentlichen Berechnungen werden übersprungen und der kommt gleich zum Ergebnis, ja, kommt sowieso nichts raus. Und
ja,
das geht halt sehr viel schneller, als ewig rumzurechnen.
Richtig, genau. Und wenn du nur so ein Ja-Nein-Ergebnis hast, wie zum Beispiel bei, ich glaube, ich weiß nicht genau, was CT-Tor macht, ich glaube, die hatten auch nur irgendwie Treffer oder Nicht-Treffer, um sich dann diese Messdaten näher anzuschauen. Bei der RC5, bei den Kryptosachen ist es auch immer nur ein Boolewert gewesen, also entweder kam das richtige Ergebnis raus, der Plaintext, oder auch nichts. Und naja, in fast allen Fällen kam eben nichts richtige Ergebnis raus und dann konnte ein Cheater guten Gewissens sagen, okay, naja, ich habe nichts gefunden.
Ja, das Ergebnis nachrechnen ist nicht so ganz sinnvoll, weil dann kann man sich gleich das ganze Netz sparen.
Richtig.
Da gab's, was für Strategien hat man dagegen sich ausgedacht?
Das ist kein leichtes Problem, aber es gab dann, also wir hatten Assetblatt, Disio, bei Distributed.net hatte dann irgendwann dieses Schema nochmal erfunden und wir haben dann ein paar Wochen später rausgefunden, dass es schon jemand anderes erfunden hatte. Von der Uni Stanford jemand. Gibt es eine Möglichkeit, Zwischenergebnisse anzufordern. Das heißt, der Server gibt nicht nur einen Job raus und möchte dann ein Ja-Nein-Ergebnis, ob da ein Treffer war oder nicht war, sondern der Server möchte potenziell an beliebigen Punkten im Algorithmus Zwischenergebnisse wissen.
Also man kann zum Beispiel sagen, er möchte ja zum Beispiel einen Text dekrypten oder entschlüsseln, und er sagt dann nicht, nö, hat keinen Text gefunden, sondern er sagt noch, was er gefunden hat. Das heißt, wenn dann Wurzel 5 rauskommt, dann ist das zwar falsch, aber du weißt wenigstens, dass Wurzel 5 rausgekommen hat.
Richtig, richtig, ganz genau. Es wäre ein bisschen aufwendig, wenn du alle Ergebnisse zurücklieferst. Das ist dann einfach vom Speicherplatz her nicht machbar. Aber es wird dann hergegangen mit statistischen Tricks. Da kann man beispielsweise bei so einer Krypto-Geschichte relativ einfach sagen, okay, wenn ich einfach beliebige Schlüssel probiere, um Text zu dechiffrieren.
Also falsche.
Falsche, genau. Dann kommt da ja Müll raus. Und dieser Müll, wenn es eine gute Verschlüsselungsmethode ist, sollte nach Möglichkeit wirklich random sein. Und wenn ich echte Random-Daten habe, dann kann ich auch statistische Aussagen darüber treffen, dass so und so viel Prozent der Random-Daten beispielsweise mit A anfangen. Ja. Richtig, genau. Und ich kann dann dem Client sagen, okay, gib mir alle Ergebnisse raus, bei denen als entschlüsselter Wert was rauskam, was mit AA angefangen hat. Und so kann ich dann schon relativ gut sagen, dass der wirklich durch den ganzen Suchraum durchgegangen ist, weil er alle...
Falsche Ergebnisse zurückzuschicken, ist dann ungefähr genauso aufwendig, als wenn man es gleich gerechnet hätte. Prinzipiell oder ähnlich aufwendig wahrscheinlich, richtig, vermute ich. Also wenn die Zwischenergebnisse halt nicht normal verteilt sind oder nicht so entsprechend, dann weiß man, okay, da hat er wohl geschummelt oder, ja, passt.
Genau, wenn du deinen Erwartungswert von, keine Ahnung, 3 Treffern, 3 Zwischenergebnissen erreichen musst, dann musst du im Prinzip schon fast den ganzen Suchraum durchsuchen, um statistisch gesehen immer auf diese drei False Positives oder Semi-Positives zu kommen.
Was man natürlich auch machen könnte, ist, wenn man diese Zwischenergebnisse hat, man kann die Pakete teilweise doppelt verschicken, die Rechenpakete, und dann die Zwischenergebnisse, die jeweils zurückgeschickt haben, vergleichen.
Richtig.
Das dann hat man auch eine gewisse Kontrolle, ob auch richtig gerechnet wird.
Das ist der primitivere Ansatz, genau. Den fährt meines Wissens CT at Home auch heute noch. Die ganzen Bond-Projekte machen diesen Ansatz meines Wissens einfach, indem du Redundanz einführst. Sprich, jeden Arbeitsauftrag mehrmals rausbringen, und wenn genügend oft die Ergebnisse gleich rauskommen, dann kann man davon ausgehen, dass das wohl das richtige Ergebnis war. Du hast immer noch ein Problem, wenn du viele Cheater hast, dass dann die auch übereinstimmend auf das falsche Ergebnis kommen können. Das ist ja auch kein Problem, das kann man ja auch machen. Dann mache ich mir irgendeinen Hashwert auf Basis von dem Arbeitspaket, was ich bekommen habe, kommt dann irgendein beliebiger Zufallswert raus und den gebe ich dann ab als Ergebnis. Und wenn ein anderer Cracker Client auch das Paket bekommt, kommt da der gleiche falsche Wert raus. Und dann hat man schon mal eine Verifikation. Yippie!
Du hast jetzt hier mir Stichwort noch Tracking Assignments und Magic Ringers gegeben. Magst du mir das noch irgendwie erklären?
Ja, das sind die beiden Sachen, die wir eigentlich gerade besprochen hatten. Ah. Die Magic Ringers sind dann noch eine Ausbaustufe von den statistischen Zwischenergebnissen. Mhm. Und zwar der Server, wenn er diese Zwischenergebnisse haben möchte und beurteilen möchte und auch sicher sein möchte, dass das die richtigen Zwischenergebnisse sind, muss er im Prinzip auch dann diese Zwischenergebnisse kennen, also diese auch berechnen. Bei den Magic Ringers ist es so, der Server berechnet ein Zufallsergebnis, möchte aber vom Client alle Zwischenergebnisse haben, die im bestimmten Teilbereich dieses Zwischenergebnisses erfüllen. Auf diese Art und Weise kann der Client nicht wissen, wie viele rauskommen müssen, oder genau, vor allem, nee, andersrum, der Client kann nicht wissen, auf welches einzelne Zwischenergebnis der Server schaut. Er weiß nur, dass er alle Zwischenergebnisse bringen muss, die diesen bestimmten diese Eigenschaft aufweisen. Genau,
richtig. Alles klar.
Und so ist im Prinzip sichergestellt, dass der Client alle Zwischenergebnisse bringen muss, weil er nicht weiß, auf welches der Server wartet. Aber der Server hat minimalen Aufwand, weil er nur ein einziges Zwischenergebnis braucht.
Ja, das ist wie mit Fahrscheinkontrollen.
Ja, es ist echt eine ganz witzige Methode. Und solche Möglichkeiten der Verifikation sucht man auch für andere Methoden. Also es gibt halt für diese ganz primitiven Brute-Force-Angriffe auf Krypto-Methoden diesen offensichtlichen Weg. Bei OGR, das ist ein Suchalgorithmus, der viel Branch and Bound macht, genau. Da ist es nicht so einfach. Branch and Bound ist in dem... ich komme auf den Fachbegriff nicht mehr. Das ist einfach... mehr oder weniger zufälliges Wandern durch den Suchraum. Du kannst nicht vorhersagen, welche Constraints auf welchen Ebenen des Suchraums greifen. Das heißt, du kannst vorher nicht sagen, welche Schlüssel genau in welchem Bereich oder wie viele da genau vorkommen und wie die aussehen. Das kann man nicht genau vorhersagen.
Also man eiert durch den Lösungsraum sozusagen.
Richtig, deswegen kannst du auch nicht so einfach ein zufälliges Zwischenergebnis aus dem Lösungsraum rausziehen. Es gibt aber Projekte, gerade aus dem universitären Bereich auch, da hat es 2, 3 Papers, wenn man danach googelt, dann findet man die auch, um solche Algorithmen abzuhärten, also sprich Verifikationsmaßnahmen einzuführen.
Magst du vielleicht ein paar Stichworte, Links nennen? Oder? Du kannst sie auch nach der Sendung Sendungsarchiv reinschieben,
ja, wenn du welche hast. Ich gucke mal, dass ich sie dann nachher noch verlinke. Ich glaube, wenn man nach Hardening Distributed Algorithms oder Hardening Distributed Computing schaut, dann müsste man da was finden. Vielleicht Google Scholar nehmen, um die Papers zu kriegen und nicht irgendwelche beliebigen
Sachen. Google Scholar kenne ich gar nicht.
Noch besser, Fairy.de. Auf meiner Homepage habe ich verlinkt ein paar Papers über Cheating, feiri.de. Da ist sowohl über OGR, was ein bisschen mein Steckenpferd gewesen ist bei Distro.net, als auch über Cheaten generell, ist ein bisschen was verlinkt im Material.
Du hast auch mal ein Chaos-Seminar gehalten hier in Ulm zum Thema Distro.net.
Richtig,
das ist... da hast du noch so, wie nennt man das? Sheets, nicht Sheets, PDF. Slides.
Ja, genau. Richtig, Slides genau. Wir haben, glaube ich, keine Videoaufzeichnung von dem Seminar, weil ich damals der Einzige war, der aufgezeichnet hat.
Gab es, glaube ich, nicht. Ich habe es nicht gefunden, aber die PDF liegt zumindest rum.
Richtig, das PDF heißt, ist online. Was es gibt beim Kongress, hatte ich auch nochmal was gemacht über Distributed Computing, beziehungsweise da auch speziell über diesen Cheating-Bereich. Da gibt es, glaube ich, ein Video. Das war der 21C3, glaube ich. Also da wird man jedenfalls auch was finden. Einfach nach Feiri suchen, mein Name da... ist dann nochmal der Cheating-Bereich speziell behandelt.
F-E-I-R-I. Ja, richtig, ja. Genau. Also nicht mit Y oder so.
Richtig. Da fällt mir gerade ein, was da das Fazit gewesen ist, war die Forderung nach Open Source. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den man ansprechen sollte.
Ja, ist richtig. Also die Kölner haben das, weil ich das irgendwie gekriegt habe, kritisiert, dass eben der Distributed Net Client, also ich weiß nicht welcher, Closed Source. Das heißt, man kann nicht in das Programm selbst einsehen, man weiß nicht, was es macht.
Ja, es ist nicht ganz richtig. Es ist zu 90% Open Source, aber eine wichtige Komponente, und zwar das Kommunikationsprotokoll zum Server, ist nicht Open Source.
Man hat zum Beispiel Folgendes kritisiert, der Client kann ja relativ viel, er kann ja durch diverse Firewalls und keine Ahnung was durch, damit auch relativ gut verbinden kann, wie ich es gelesen habe, und kann auch im Hintergrund laufen, sodass er auch nicht angezeigt wird. Das heißt, man weiß auch nicht hundertprozentig, ob er drin läuft. So, ich sag nur mal ein Stichwort Wurm. Ja, und man weiß auch noch nicht, was es genau macht. Und man könnte dann auch, sicher, die Leute wollen nur das Beste, aber man weiß ja nie, was man dann wirklich für einen Client kriegt. Und da könnte man theoretisch auch, wenn es positive Antworten gab, sie halt heimlich rausschicken und dann keine Credits irgendwie dem Finder zuweisen. Und lauter solche Punkte waren, dass sie dann kritisiert worden sind. Und dass eben dieses Security by Obscurity, wie sie es genannt haben, nicht ungefähr der richtige Weg sei, um dann auch gerade so für Verschlüsselungssachen irgendwie
zu werben. Das ist ein diffiziles Problem, ja.
Was als quasi pro gedacht worden ist, für dieses Closed Source ist, es soll einfach ein kleines Hindernis sein. Aber,
also die Motivation, ich kann es vielleicht mal argumentieren vom Distributed-Standpunkt aus her, obwohl ich die Argumentation nicht ganz so verfolgen kann. Also ich gehöre inzwischen auch eher zu der Open-Source-Fraktion, die das einfach fordert. Aber gut, also die Argumentation ist die, man möchte einfach den Script-Kiddies nicht allzu leicht machen. Das ist die ganze Motivation dahinter. Sprich, der Client ist an und für sich komplett Open-Source, aber das Kommunikationsprotokoll wird eben nicht offengelegt, um es nicht jedem ganz naiven Script-Kiddie zu ermöglichen, einfach Mülldaten an den Server zu schicken.
Ja, aber ist dann der Cruncher, ist der dann auch Open Source?
Der Cruncher ist Open Source, genau. Okay. Was aber dann auch nur relativ sinnvoll ist, weil du kannst ja dir nicht selber den Cruncher kompilieren, um den dann auch tatsächlich im Projekt zu benutzen. Denn die Arbeit, die du mit dem Cruncher machst, wenn du ihn selber kompilierst, kann nicht an den Server geschickt werden, da das Kommunikationsprotokoll ja fehlt. Hm. Also du kannst dann mit dem Open Source Cruncher dir anschauen, was er tut. Und wenn du Assembler lesen kannst, dann kannst du auch verifizieren, dass der Client, den du offiziell runterlädst, den es nur als Binary gibt, auch wirklich dem entspricht, was du im Quellcode da gesehen hast. Also das kann man dann manuell machen. Aber faktisch ist es nicht möglich, auf den 90% offengelegten Quellen einen Client zu bauen, mit dem man dann wirklich teilnehmen kann.
Wenn man dann ganz paranoid ist, hat man also nicht die Möglichkeit, wie man vielleicht möchte, sich den Source durchzulesen, einen Source kompilieren, sondern wird quasi gezwungen, Assembler zu lesen.
Richtig, genau. Was auch kein Ding der Unmöglichkeit ist. Also diese Security by Obscurity ist wie immer nur relativ. Ja. Aber sie behaupten halt, dass es besser ist als nichts. Wenn man bessere Anti-Cheating-Methoden hat, wie die wir gerade besprochen hatten, eben Assignment-Tracking, dass man schaut, wer welches Objekt bekommen hat und dass man Zwischenergebnisse verifiziert, dann ist es nicht so tragisch. Dann kann man sich es auch erlauben, den Client Open Source zu machen. Bei Boeing vertrauen sie auf die dumme Redundanz, dass man es einfach mehrmals ausliefert und machen dann, fühlen sich dann damit sicher genug, dass sie das komplett Open Source machen können. Kann man auch machen. Aber prinzipiell wäre es schon möglich, Open Source zu machen. Und auch erwünscht und sinnvoll.
Also in der heutigen Zeit finde ich Open Source eigentlich immer eine tolle Idee. Ich bin ein großer Verfechter.
Gerade wenn du ein Programm hast, was immer läuft, was immer CPU-Zeit braucht, wo du nicht genau weißt, für was der die CPU-Zeit braucht, was auch Connection nach außen machen kann. Also potenziell kann dieses Programm auch beliebige Daten nach draußen schicken. Weil in der Regel hast du diesen DNC-Client oder halt beliebige Clients als unprivilegierten Job. Das heißt, als User Nobody läuft das Ding dann. Das heißt, es kann nichts großartig lesen auf deinem Rechner. Aber es würde eine Local Privilege Escalation reichen, also ein Bug in einem Programm, was sich lokal ausnutzen lässt, reicht aus, dass dieser Client dann potenziell alles lesen kann, was auf deiner Festplatte rumliegt und das dann auch rausschicken kann, weil der muss ja Connection nach draußen haben. Die ganzen Personal Firewalls, naja, der Client, naja klar, logisch, der wird bestimmt die Arbeitspakete abliefern, dann lasse ich den mal nach draußen kommunizieren. Ne? Und wir hatten auch schon Vorwürfe, oder bei Boink ist es zum Beispiel so ein Ding, bei Boink kann Code nachgeladen werden. Der DNC macht keine automatischen Updates, was ein Nachteil ist manchmal, wenn man findet ja auch Bugs in so einem Client. Bei Boink ist es so, man kann Code nachladen und es hat dann auch schon Leute gegeben, die gemeint haben, ja, woher soll ich denn wissen, dass der Client wirklich an irgendeinem Medizinprojekt arbeitet? Der wird in Wahrheit bestimmt für die NSA irgendwelche Schlüssel knacken.
Ja, ja, genau. Das stimmt, kann man nicht wissen. Vertrauen ist eine feine Sache.
Trust no one.
Gut, ich will unbedingt noch ein bisschen meine Musik durchspielen. Ja. Deshalb werd ich jetzt hier nochmal Stopp machen, weil wir haben nur noch irgendwie 10 Minuten und ich weiß gar nicht, wie ich meine Musik da noch durchkriegen soll. Ich muss mir überlegen, was ich spiele. Ich glaube, ich spiele erstmal Panic, Mechanics of Love und danach überlege ich mir noch, ob noch was kommt oder nicht. Ja, viel Spaß. Ende verpasst. Wie immer hört jedes Lied heute in meiner Playlist mit einem abrupten Fnord auf. So, jetzt ist es 5 vor. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, weil wir haben ein bisschen spät angefangen und die Nachfolger von uns, Alternative Crash, sind dann sicher sehr böse, wenn wir ihnen zu viel Zeit wegnehmen. Fassen wir uns also kurz. Zukunft.
Ja, wohin die Reise geht. Also es wird in letzter Zeit hat es witzigerweise wieder ein paar Projekte gegeben, um die Distro Commuting-Sache wieder in den Mainstream zu bringen, sprich um das auch noch normalsterblichen mal nutzbar zu machen. Die mich schon mal gehört haben, hier wissen, dass ich nicht nur der Distro Commuting-Mensch bin, sondern auch ein bisschen der Apple-Mensch. In Mac OS 10 ist beispielsweise seit 10.4 standardmäßig ein Client vorinstalliert für Distributed Computing. Das nennt sich bei Apple dann X-Grid. Damit lassen sich Distributed Computing Projekte fahren. Es gibt sogar ein öffentliches Distributed Computing Projekt. Das ist X-Grid at Stanford, heißt es, glaube ich. Aber prinzipiell ist dieses X-Grid eigentlich dafür gedacht, dass man als normalsterblicher End-User zu Hause mit mehreren Rechnern oder wenn man in einem Büro mehrere Rechner hat, die Rechenleistung dieser Rechner einfach nutzen kann, indem Programme das unterstützen und im Netzwerk entsprechende andere Rechner finden können und Jobs dann verteilen können. Das wäre beispielsweise mal klassisches Encoding von Filmen oder von Audiodateien. Oder
welche Programme unterstützen das denn schon?
Relativ wenige. Also gerade dieses Encoding von Audio- und Videomaterial ist ein bisschen tricky, weil da sehr viele Daten anfallen. Das macht nur dann Sinn, wenn die Encodings wirklich aufwendig sind und der Datenverkehr möglicherweise auch nicht so groß ist. Da kenne ich nur zwei Projekte. Das eine ist ein Video-Encoding. Ich glaube, das basiert auf FFmpeg meines Wissens. Der zerstückelt dann die Videoclips in kleine Teile, übergibt die an Rechner im Netzwerk, lässt es von diesen dann encoden und klebt dann am Schluss die Sachen wieder zusammen. Es ist angekündigt auf der WWDC beispielsweise von Apple, der Podcast Producer, der MP3-Encodings für Podcasts über ein X-Grid verteilen kann. Es gibt auch von Apple im Final Cut Studio eine Möglichkeit, Renderings zu machen über das Netzwerk verteilt. Es gibt beispielsweise Grid Mathematica, um Berechnungen in Mathematica zu verteilen. Das läuft nicht über X-Grid, sondern über was Eigenes. Dann die 3D-Rendering-Szene ist schon ziemlich mit verteilten Berechnungen zugange. Ich glaube, Cinema 4D hat sowas, 3D Studio Max hat sowas. Jeweils als eigene Lösung.
Inwiefern laufen diese X-Grid-Sache auf freien Standards und sowas, in offenen Protokollen?
Ja, es läuft drunter wohl, mir fällt der Name nicht ein, das ist ein Kommunikationsprotokoll. Das muss man sich auch googeln, da läuft irgendein Protokoll drunter, aber es ist die Methoden, die darüber laufen, sind nicht alle offengelegt. Es gibt eine Implementierung, eine Nachimplementierung des Protokolls in Java, was dann auch Plattformen eben
unabhängig
läuft. Aber ansonsten ist es eigentlich eine Apple-Entwicklung. Was es gibt, ist eine Initiative, ich glaube von Sun ist das gestartet worden, die DRMAA. DRM steht hier für Distributed Resource Management Application API. Nein, das ist nichts Böses in dem Fall. Da geht es darum, verschiedene Grid-Programme kompatibel zu machen. Das ist dann eben speziell Xgrid seit neuestem, Condor, das ist eine relativ bekannte Grid-Software. Von Sun die Grid Engine, die hauptsächlich auf Clustern meines Wissens läuft. Das soll, nennt sich zwar alles Grid, weil es gerade Hype ist und so weiter, aber das sind in der Regel nur zentrale Batch Queues, genau, also klassisches Client-Server-Distributed Computing. Da gibt es eben Initiativen, sowas kompatibel zu machen. Das ist, da wird man dann sehen, was sich in nächster Zeit auch so noch entwickelt. Das andere, was ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen möchte, Richtung Future Possibilities, so ein Distributed Computing Client, wir hatten es vorhin schon mal leicht ansatzweise erwähnt, ist natürlich vom Prinzip her auch ein ganz toller Bot. Er kommuniziert nach draußen, er lehrt teilweise Code nach, wie bei Boink. Wäre auch ein netter Future Use. Nicht, dass ich da jetzt irgendjemanden aufrufen möchte, was zu tun, auf keinen Fall. Aber auf einem abstrakten Level.
Ist von Distributed ist es halt Closed Source, das ist nicht so optimal. Da gab es doch diesen anderen Bot, der ging doch ins Internet raus, war super dokumentiert mit Makefilen, allem drum und dran. Das war ein ganz, ganz, also vorbildlicher Bot, sogar mit Lizenz dabei, der ging nur durchs Internet, das muss irgendwie abgedüst sein.
Also ich hatte mich beim 20C3 habe ich inzwischen mitbekommen im Chat, danke für den Hinweis, dass es der 20C3 war, als ich den Vortrag gehalten hatte.
Danke, Chat.
Damals hatte ich eigentlich schon gedacht, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht mal ein Botnetz sponsored by National Science Foundation USA bekommen, denn die National Science Foundation hat Boink gesponsert und ja, wie gesagt, Tausende von Rechnern, die immer wieder mal Code nachladen und mit dem Internet kommunizieren, ja.
Okay. Genau, dann habe ich hier noch auf meinem Notizzettel PSSH.
Als Rausschmeißer, wenn ihr vielleicht selber sowas mal experimentieren wollt, ihr müsst nicht gleich unbedingt ein großes, tolles Projekt mit riesen Servern und hin und her machen. Wir haben bei DistroNet beispielsweise ein ganzes Netz von Proxys und Servern, die dann pro Kontinent noch irgendwelche Caching-Sachen machen und die Massen von Leuten halbwegs steuern können. Wir haben dann beispielsweise Mega-Flashes, wo Leute über Wochen lang ihre Arbeiten zwischenspeichern, damit sie an einem Tag mal in der Statistik ganz oben landen können, weil sie an diesem einen Tag eben derjenige sind, der die meisten Ergebnisse zurückgeliefert hat. Also das kann man sich alles sparen, wenn man mit einem Tool hergeht, das sich PSSH nennt, Parallel SSH. Das ist ganz primitiv einfach ein Skriptpaket meines Wissens, mit dem ich mich einmal einlogge, eine Shell bekomme und diese Shell eben nicht nur auf einem Rechner das tut, was ich da eintippe, sondern eben auf 20 oder 30, 40, 100. Einfach parallel alles repliziert auf eben n beliebige Rechner. Und dann habe ich auch schon mit ultra primitiven Mitteln schon auch einen kleinen Rechencluster.
Ist sicher sehr interessant, wenn dann die Maschinen unterschiedlich sind.
Ja,
genau. Datei nicht gefunden. Doch. Na gut, oh gut. Dann spielen wir jetzt noch ein Lied, das ich unbedingt noch loswerden will. Das Fenster ist offen. So heißt das Lied. Von ich kann es nicht lesen, meine Schrift ist zu schlecht. Das heißt, glaube ich, Hermann oder Hormann oder irgendwie sowas. Hecht. Ist jetzt nicht von 8-Bit People, sondern das ist von einem anderen Netlabel, dessen Namen ich vergessen habe, aber ich sicher in meiner History finden werde. Ich halte euch dann auf dem Laufenden. Ja, genau. Hier ist es.
Ich schicke diesen Ton. Er kitzelt dir den Ohr. Er muss auf weite Reise. Er kitzelt dich ganz leise. Verstehst du, was er sagt? Es war ein langer Tag.